Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Folge 51 unseres Podcasts über wichtige Themen aus der Fondsbranche. Heute haben wir ein ganz wichtiges Thema und ich habe heute Markus Mecklenburg bei mir, den Leiter unserer Rechtsabteilung, denn wir wollen sprechen über die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzsektors, insbesondere der Fondswirtschaft in der EU, vor dem Hintergrund einer neuen EU-Kommission. Wir haben ein neues Parlament, wir haben eine neue Kommissarin für Finanzen, nämlich Frau Albuquerque aus Portugal, die zuständig ist für die ganze Finanzwirtschaft, also DG FISMA, und die auch schon gesagt hat, dass ihr das Thema Wettbewerbsfähigkeit sehr am Herzen liegt. Wir hoffen jetzt also mal, dass diesmal, anders als in der Vergangenheit, mehr kommt als nur warme Worte. Die Situation ist nämlich durchaus beunruhigend, was den Finanzsektor der EU angeht, verglichen mit dem aufstrebenden Finanzsektor in Asien und dem mehr als etablierten und immer dominanter werdenden Finanzsektor in den USA. Hier mal ein paar Zahlen. Wir haben mal ausgerechnet, wer die größten Asset Manager der Welt vor dem Jahr 2006 waren. Und da gab es 5 aus den USA. Und 5 aus Europa. Und dann haben wir die gleiche Rechnung nochmal gemacht, Ende 2023. Und siehe da, es gab 9 aus Amerika und nur noch einen aus Europa. Also der Abstand wird immer größer, auch was die Größenverhältnisse angeht, fällt Europa im Asset Management immer weiter hinter Amerika zurück. Amerikanische Anbieter von Fonds haben inzwischen in Europa einen Marktanteil von 35%. Das ist beachtlich. Umgekehrt haben nicht-amerikanische Asset Manager in den USA einen Marktanteil von 1%. Vielleicht sind es inzwischen 2. Aber wesentlich mehr ist es auf gar keinen Fall. Also der Abstand zu dem starken Kapitalmarkt und sehr reifen Kapitalmarkt in den USA und Europa wird immer größer. Europa hat es inzwischen verstanden. Daher haben wir ständig die Diskussion über die Kapitalmarktunion. Die EU versucht ja mit der Kapitalmarktunion Anschluss zu finden. Aber auf der anderen Seite ist sie sich halt, gerade wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit geht, immer wieder selbst im Wege. Und da gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den USA und Europa. Und ein sehr prominentes Beispiel und ein sehr schönes Beispiel ist, dass die SEC 3 Ziele hat. Das erste Ziel ist natürlich die Resilienz der Finanzwirtschaft. Das zweite Ziel ist der Verbraucherschutz. Und das dritte Ziel ist die Wettbewerbsfähigkeit der US-Finanzindustrie. Und wie sieht's aus in Deutschland und der EU? Da haben wir das erste Ziel, dann haben wir das zweite Ziel. Aber vom dritten Ziel ist weit und breit nichts zu sehen, weder in den Statuten der ESMA, noch der EIOPA, noch der BaFin, noch in irgendeiner anderen Aufsichtsbehörde oder Regulierungsbehörde in der EU. Und da darf man sich dann natürlich nicht wundern, dass Abwägungsentscheidungen zwischen Resilienz oder Verbraucherschutz auf der einen Seite und den Interessen der Finanzindustrie auf der anderen Seite grundsätzlich gegen die Finanzindustrie ausfallen. Es war ganz besonders schlimm in den Jahren nach der Finanzkrise. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Schon allein dadurch, dass man privates Kapital für Infrastrukturfinanzierung benötigt. Auch ein Grund, um den EU-Kapitalmarkt und die Kapitalmarktunion zu unterstützen. Jetzt sind wir als Finanzindustrie und auch als Asset-Management-Branche etwas mehr im Fokus der Politik als früher, aber gleichwohl leiden wir natürlich immer noch unter massiver Überregulierung. Ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben eine neue Finanzkommissarin, nämlich Frau Albuquerque aus Portugal, und die sagte bei ihrer Einführungsrede, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Finanzwirtschaft für sie von großem Interesse ist. Das Problem ist, Frau von der Leyen beispielsweise redet ja auch schon seit einiger Zeit von der Wettbewerbsfähigkeit, aber es ist nichts gekommen, oder Markus, siehst du das anders? Habe ich was übersehen oder ist aus Versehen in den letzten 2 Jahren doch was passiert?
Nichts, was uns hier weiterhilft. Also wie du sagst, Wettbewerbsfähigkeit ist schon lange ein Thema in der EU. Und da ist tatsächlich auch schon einiges passiert, denn die ganze Binnenmarktregulierung dreht sich um den Wettbewerb. Aber wir müssen hier 2 Ebenen der Wettbewerbsfähigkeit voneinander trennen. Es gibt auf einer Ebene die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU. Dafür wird viel getan, um den Binnenmarkt zu beschleunigen, zu verbessern, zu vertiefen. Das ist im Prinzip schon seit Jahrzehnten ein Mantra in der Binnenmarktgesetzgebung. Aber die Idee, dass die EU nicht allein auf der Welt ist, sondern in einem globalen Wettbewerb mit anderen Standorten, insbesondere den USA, steht, das ist noch relativ neu. Das Stichwort ist inzwischen im Raume. Schon die Kommission von der Leyen 1 hat das Thema auf den Schild gehoben. Man spricht darüber. Passiert ist im Moment noch nicht so wahnsinnig viel.
Wenn unterbrechen darf, Markus, es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Ja. Schau dir nur mal von der Leyen's Green Deal an. Was bei diesem Green Deal rausgekommen ist, sind in allererster Linie Bürokratiemonster, die der Wettbewerbsfähigkeit von Finanzunternehmen aus der EU schweren Schaden zufügen und natürlich auch der Realwirtschaft. Ich erinnere nur an CSDDD. Ich erinnere die auf die mittlerweile verschobene Entwaldungsverordnung. Ich erinnere an die gesamte Gesetzgebung zum Thema nachhaltiger Kapitalanlage. Das ist Murks. Das sind unterschiedliche Gesetzeswerke, die in sich nicht kohärent sind, die von unterschiedlichen Stellen erlassen worden sind und bei denen man inzwischen ja zu Recht die Frage stellt, welche Auswirkungen es eigentlich hat, beispielsweise auf das Klima oder auf andere schützenswerte Dinge. Da werden die Zweifel immer größer, was aber auf jeden Fall jetzt schon da ist. Das ist Bürokratie. Wir sehen es an der Offenlegungsverordnung, wir sehen es an diversen Berichtspflichten, wir sehen es an CSRD und so weiter und so fort. Also das Gegenteil ist passiert. Oder nächstes Beispiel. Die Kleinanlegerstrategie. Die Kommission ist gestartet mit einem Versuch, Provisionen zu verbieten. Das ist politisch gescheitert und zwar totale Bruchlandung. Aber dieses ganze begleitende Paragraphengewirr existiert ja immer noch. Und jetzt sind sie doch allen Ernstes dabei, dieses verstümmelte Projekt Gesetz werden zu lassen. Also es gibt nichts mehr, was von politischer Relevanz wäre, aber die Bürokratie wird trotzdem eingeführt. Also wir machen uns ja gerade dafür stark, dass die Kleinanlegerstrategie komplett zurückgezogen wird. Das ist natürlich nicht üblich in der EU-Kommission. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf uns hört, ist deswegen auch nicht allzu groß, denn Prozess ist Prozess. Wir stehen da jetzt schon und jetzt müssen wir es durchziehen. Aber wenn alle in Brüssel über Entbürokratisierung reden, dann wäre es am besten, wenn man diese Kleinanlegerstrategie gar nicht erst Gesetz werden lässt. Denn das schafft nur unnötige neue Bürokratie ohne irgendeine politische Wirkung. Also in Wahrheit redet Frau von der Leyen und die Kommission seit 2-3 Jahren über Wettbewerbsfähigkeit. Die echte Antwort darauf ist aber nur noch mehr Bürokratie. Also es ist äußerst bedauerlich. Die Frage ist, was haben Sie denn jetzt eigentlich vor? Wie wollen Sie uns denn jetzt in Brüssel von bürokratischen Pflichten entlasten?
Die Ideen stehen ja schon länger im Raum. Ich habe es heute in der Zeitung gelesen, in der Kommission von der Leyen 1 gab es in der EU 13.000 neue Gesetze. In den USA entstanden im selben Zeitraum 3.000 neue Gesetze.
Wow.
Regulierung kommt immer mit Aufwand einher. Es muss implementiert werden. Es muss gerade bei den EU-Gesetzgebungen auf Richtlinienebene, es muss auf nationaler Ebene implementiert werden. Der Rattenschwanz ist endlos. Wie hieß es dann auch heute? Die Übersetzungsdienste in Brüssel hätten mittlerweile Annahmestopp verhängt, neuer Regularien, weil sie einfach nicht hinterherkommen, den ganzen Wust in die nationalen Sprachen zu übersetzen. Letztes Jahr, im Frühjahr 23, kam Frau von der Leyen mit einem sinnvollen Stichwort, Reportingpflichten zu reduzieren. Reportingpflichten ist ein sehr gutes Beispiel. Wir reporten uns wund. Wir reporten an die Aufsichtsbehörden auf nationaler Ebene, wir reporten an ESMA, wir reporten an die Bundesbank und, und. Meistens immer wieder die gleichen Informationen, aber in unterschiedlichen Formaten, sodass wir immer wieder von vorne anfangen mit der Datenaufbereitung. Der Aufwand, der dabei entsteht, ist gigantisch. Immerhin, das Stichwort war richtig zu sagen, das muss doch mal reduziert werden. Ein Viertel der Reportingpflichten gilt es abzuschaffen. Gut. Diese Ansage kam vor 1,5 Jahren, da kam in der Praxis noch nichts. Jetzt haben wir Aussicht auf ein Omnibusgesetz, was dann im Entwurf nächstes Frühjahr zu erwarten ist, dass in dem Nachhaltigkeitsbereich die Reportingpflichten vielleicht stärker gebündelt werden. Also aus der Ecke Taxonomie, Offenlegungspflichten etc., dass man da die einheitlichen Informationen vielleicht auf einem Formular zusammenfassen kann. Und damit als Marktteilnehmer seine Pflichten erfüllen kann. Das wäre ja schon was.
Also immerhin, sie hat es aber schon vor fast 2 Jahren verkündet. 25% weniger Reportings. Passiert ist aber auch da noch nicht.
Nee.
Aber jetzt besteht ja Hoffnung, Markus. Es besteht Hoffnung, denn wir haben jetzt einen Kommissar für Wirtschaft und Produktivität, Umsetzung und Vereinfachung. Das ist doch mal ein schönes Ressort. Wunderbar, nämlich der altbekannte Valdis Dombrovskis, der ja schon seit vielen, vielen Jahren unterschiedliche Posten in der EU-Kommission hatte und schon für alles Mögliche Kommissar war. Und der wird es jetzt richten, oder?
Na klar.
Endlich haben wir jemanden, der zuständig ist für dieses
Thema.
Wir
hatten doch schon mal in der Vergangenheit jemanden, der zuständig ist.
Stimmt, Edmund Stoiber.
Genau.
War richtig, auch. Edmund Stoiber von der CSU, der war das, glaube ich, vor 10 Jahren.
Gut 10 Jahren, genau. Ich erinnere mich noch, den hatten wir ja sogar mal aus der Assets-Management-Konferenz.
Genau. Wir haben ihn damals eingeladen
Redner, und dann genau hat er uns erzählt,
was er machen möchte in Sachen Entbürokratisierung. Es war also auch damals schon ein ziemlich heißes Thema, aber in Wahrheit ist es halt dummerweise in die andere Richtung gelaufen und wir haben immer noch mehr Regeln bekommen, von denen leider viel zu viele keinen Sinn ergeben. Jetzt frage ich mich natürlich, haben sich denn in der letzten Zeit, wo sich so viele Menschen in der Kommission und in der EU insgesamt Gedanken gemacht haben über die Kapitalmarktunion, wie zum Beispiel Herr Letta oder Draghi, haben die irgendetwas zu dem Thema Bürokratie verlauten lassen?
Naja, das Stichwort taucht auf. Also auch Herr Draghi, der ja von der ersten von der Leyen-Kommission beauftragt worden war, sozusagen im Zusammenhang mit Wettbewerbsfähigkeit die Richtschnur zu entwickeln, wie man das Thema Wettbewerb, globale Wettbewerbsfähigkeit vor allen Dingen auch jetzt in den nächsten 4 Jahren sinnvoll angehen kann, der hat schon eine zutreffende Problemanalyse gebracht. Er sieht ganz klar die Bedeutung der Bürokratie, der überbordenden Bürokratie für die Wettbewerbsfähigkeit der EU in der Welt. Andererseits die Vorschläge, die er präsentiert hat, mit denen tun wir uns schon so ein bisschen schwer. Er sieht das Heil in noch stärkerer Zentralisierung in der EU, also Richtung einer Konzeption von Vereinigten Staaten von Europa. Also gerade im Bereich der Aufsicht will er wegkommen von der Zuständigkeit oder von der Macht der nationalen Aufsichtsbehörden hin zu einer europäischen SEC, also dem Counterpart der EU-SEC.
Also einer europäischen Superaufsichtsbehörde.
Einer europäischen Superaufsichtsbehörde.
Was erstmal in mehr Beamten enden dürfte.
Na klar.
Und das dann zu weniger Bürokratie führt?
Die nationalen Aufsichtsbehörden werden ja nicht verschwinden, die werden weiterhin existieren.
Also wir werden als erstes mal die Zahl der Beamten erhöhen, wenn es nach Herrn Draghi ginge. Ich bin sehr, sehr skeptisch, ob das dann zur Entbürokratisierung führt.
So ist es.
Ich glaube, nein.
Verbunden natürlich mit Kollateralschäden. Wir sind eigentlich ganz glücklich mit der EU, wie sie im Moment ist, dass nämlich die nationalen Märkte noch ihre Freiheiten haben. Denn der deutsche Markt ist nun mal ein anderer als der italienische oder der finnische.
Wir haben nun mal nicht nur einen, sondern wir haben 27 Mitgliedstaaten. Und wir haben unterschiedliche Traditionen, wir haben unterschiedliche Vertriebsstrukturen, wir haben unterschiedliches Steuerrecht. Und wir haben vor allem EU-Richtlinien, wie zum Beispiel OGAF und AIFM-Richtlinie, und keine Verordnungen, die unmittelbar gelten.
Und das ist auch richtig so.
Das ist auch richtig so wegen der Marktnähe, weil eben diese unterschiedlichen Traditionen, unterschiedliche Ansätze erfordern, wie man ein Gesetz umsetzt. Und deswegen ist es treffender, passender, markt- und sachnäher, wenn man eine Richtlinie macht und keine Verordnung. Natürlich würden die in Brüssel gerne durchregieren. Aus deren Sicht stören die nationalen Parlamente wahrscheinlich nur, weil sie dann eben noch mit irgendwelchen Besonderheiten von der reinen Lehre vielleicht abweichen. Aber insgesamt ist es natürlich für die EU gut, wenn unterschiedliche Traditionen gewahrt werden und die Regeln eben nicht auf alle übergestülpt werden, vor allem dann nicht, wenn sie auf manche eben nicht passen.
Deswegen sollte man mit solchen Vorschlägen eher vorsichtig sein.
Man sollte sehr vorsichtig sein mit solchen Vorschlägen, zumal die EU selbst ja ein Demokratiedefizit hat. Also die Umsetzung einer Richtlinie durch ein nationales Parlament findet ja wenigstens noch statt durch gewählte Abgeordnete. Während die EU-Kommission bekanntlich nicht gewählt worden ist und der Rat ja und das EU-Parlament natürlich nur eingeschränkt als Co-Gesetzgeber insofern wirken können. Also insofern muss ich sagen, sind die nationalen Parlamente doch deutlich demokratischer legitimiert als alles, was die EU dagegen stellen kann. Also insofern ist im Sinne der Demokratie ist schon ganz gut, wie es gerade läuft. In welchen regulatorischen Bereichen, Markus, siehst du die größten Probleme? Also Probleme, die so groß sind, dass jetzt wirklich eine Kehrtwende erforderlich ist. Unter den neuen Vorzeichen, unter dem neuen Schlagwort Wettbewerbsfähigkeit, mit der Chance einer neuen Kommission und eines neuen Parlaments.
Aus der Perspektive unserer Branche würde ich sagen, gibt es drei Bereiche, die wirklich von zentraler Bedeutung sind. Erstens die originäre Fondsregulierung. Da können wir uns eigentlich relativ wenig beschweren. Mit OGAF und AFM-Richtlinie haben wir unseren Frieden gemacht. Das funktioniert gut. Und auch die letzten Novellen, auch wenn sie hochgradig detailliert sind, zum Beispiel im Bereich Liquiditätsmanagement-Instrumente, dürfte sich grosso modo auch implementieren lassen. Schwieriger wird es im Bereich des Vertriebs. Das Stichwort Kleinanlegerstrategie ist ja schon gefallen. Schon MiFID II Ende des letzten Jahrzehnts war ein Moloch, ein regulatorischer Kraftakt für die Marktteilnehmer, sowohl auf Ebene der Anbieter als auch des Vertriebes. Die Implementierung hat enorme Ressourcen in Anspruch genommen. Jetzt kommt das Stichwort Kleinanlegerstrategie, das ja schon gefallen ist. Da droht das Ganze noch exponentiell sich zu verbreitern, ohne einen erkennbaren Nutzen. Da gibt es viele Möglichkeiten, den Exzess.
Ich habe es ja schon gesagt, am besten stoppen, bevor das Ding an die Wand fährt. Und ich bilde mir ein, dass unsere Forderung, die ja ursprünglich völlig illusorisch war, inzwischen an Momentum gewinnt. Ich höre immer wieder Leute, und es werden immer mehr, die sagen, lass uns das ganze Projekt einfach beenden. Lass uns aufhören. Es werden immer mehr. Christoph Swoboda aus unserem Brüsseler Büro hat uns gerade was geschickt von der Abrissbirne, also Abrissriss wie Retail Investment Strategie. Da kann ich nur sagen, es wird mehr. Also vielleicht wird es doch nicht zum Gesetz gemacht. Das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Die Tatsache, dass wir neue Bürokratie verhindern würden, bedeutet ja noch lange nicht, dass wir bestehende Bürokratie abbauen. Aber es wäre schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Das wäre das absolute Minimum, was man machen kann, um dieses Problem ein bisschen in den Griff zu kriegen. Der andere Punkt ist natürlich seit vielen Jahren jetzt inzwischen schon die Nachhaltigkeitsregulierung.
Die auch Mario Draghi im Übrigen kritisiert hat. Was ich vorhin sagte, mit der Inkohärenz der Nachhaltigkeitsgesetzgebung, das stammt aus dem Draghi-Bericht. Also der hat kein gutes Haar gelassen an der Nachhaltigkeitsgesetzgebung.
Wir sehen es ja im täglichen Leben, was das Thema Nachhaltigkeit für die Anbieter bedeutet. Einen gigantischen Compliance-Aufwand, der kaum sinnvoll zu leisten ist angesichts der teilweise widersprüchlichen Regulierung. Was sollen wir denn machen? Also es ist wirklich aus der originär guten Idee, das nachhaltige Investieren voranzubringen, ist jetzt eine gigantische Compliance-Übung geworden, die in enormem Umfang Ressourcen bei den Anbietern bindet. Im Wettbewerb zu anderen Anbietern, globalen Anbietern, die Kraftgröße möglicherweise besser in der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen, als ein Haus mit 30 oder 40 Mitarbeitern.
Da kommen wir gerade gleich noch drauf, nämlich auf unsere Forderungen, was wir eigentlich wollen. Was stellt sich der BVI eigentlich unter Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit vor? Aber noch ein Wort zur Nachhaltigkeitsgesetzgebung. Es ist inzwischen erkannt, dass die Nachhaltigkeitsgesetzgebung die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Finanzwirtschaft verringert. Wir haben in den USA einen neuen Präsidenten. Der wird sicherlich nicht mehr machen in Sachen ESG, sondern wenn er etwas macht, dann wird es weniger werden. Wir bekommen bald einen neuen SEC-Vorsitzenden. Gary Gensler hört im Januar auf. Mal sehen, was dann von dem, was die SEC in Sachen ESG gemacht hat, übrig bleibt. Auf alle Fälle stehen da in den USA die Zeichen auf Deregulierung. Und die EU tut sich halt schwer mit dem bösen D-Wort. Also es gibt immer noch sehr viele Leute, die das D-Wort, nämlich Deregulierung, nicht auszusprechen wagen, weil sie glauben, wir sind immer noch im Jahr 2 nach der Finanzkrise und man dürfe auf gar keinen Fall etwas in diese Richtung sagen. Also hier in Europa ist man da leider noch viel zu langsam und die Amerikaner werden uns schon zeigen, wo der Hammer hängt. Und ich denke, es gibt ein böses Erwachen, wenn wir jetzt nicht reagieren. Was ist die BVI-Vorstellung von Entbürokratisierung und Deregulierung? Also wir gehen davon aus, dass die Größenverhältnisse natürlich irreversibel sind. Also die Amerikaner haben diesen Vorsprung und sie werden diesen Vorsprung auch behalten. Es ist ein großer, reifer Kapitalmarkt. Der Abstand ist groß bei den Asset Managern, der Abstand ist genauso groß bei den Banken. Also insofern glaube ich, ist es völlig illusorisch, überhaupt nur darüber nachzudenken, dass sich an diesen Verhältnissen irgendetwas ändern wird. Worauf wir jetzt abzielen ist, dass wir eine Entlastung der europäischen Finanzindustrie bekommen, um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Denn ein europäisches Unternehmen, das ausschließlich in Europa Geschäft macht, unterliegt natürlich zu 100% auch der EU-Regulierung, während ein ausländisches Unternehmen, das nur zum Teil, meistens zu einem wesentlich kleineren Teil, als in dem Heimatmarkt in Europa Geschäft macht, natürlich eine geringere Gesamtbelastung durch die EU-Regulierung hat. Das heißt, die EU-Regulierung trifft natürlich am stärksten diejenigen, die am meisten Umsatz in der EU machen, relativ zu ihrem Gesamtgeschäft. Und deswegen müssen wir hier dringend um Erleichterungen bitten. Wir geben einfach zu viel Geld aus für die Umsetzung von Regulierung, für Berater, für all diese Dinge. Geld, das wir nicht zweimal ausgeben können. Wir können Geld, das wir für Berater ausgeben, nicht gleichzeitig in IT investieren. Wir haben auch in Europa einen Rückstand in Sachen Technologie gegenüber amerikanischen Finanzunternehmen. Auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen, aber es gibt einige Erklärungen dafür. Regulierung ist nicht die einzige, aber die Kosten, die mit der Regulierung verbunden sind, ist sicherlich ein Grund, warum dieser technologische Abstand zu Amerika besteht. Also wir müssen hier dringend die EU-Wirtschaft entlasten. Und das geht eben nur durch sinnvolle Regulierung und eben auch durch Deregulierung. Also wir müssen nicht nur ein Viertel der Berichtspflichten abschaffen, wir könnten mindestens ein Viertel der gesamten Regeln abschaffen, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Weil häufig nicht erkennbar ist, wo der eigentliche Nutzen dieser Regeln liegt. Das beste Beispiel ist das von dir genannte MiFID II. Der Verbraucher sollte geschützt werden durch MiFID II. Ich sehe eigentlich keinen effektiven Verbraucherschutz durch MiFID II.
Insbesondere dann, wenn es dann auch noch asymmetrische Regulierung von unterschiedlichen Anbietergruppen gibt. Aber das ist heute nicht unser Thema. Ich denke auch, also das Wort Deregulierung darf nicht länger ein Unwort sein, auch in der EU. Wir regulieren uns in Grund und Boden und katapultieren uns dadurch aus dem globalen Wettbewerb. Wie soll man mit einem Regulierungswust gegen Anbieter bestehen, die von zu Hause aus den USA oder vielleicht auch aus Asien mit weitaus liberaleren Anforderungen konfrontiert sind und sich dann auf wichtige Themen wie Innovation und Modernisierung der Infrastruktur viel besser und mit tieferen Taschen konzentrieren können.
Und mit tieferen Taschen, ganz genau. Und deswegen ist auch eine unserer Forderungen, dass wir wie in Amerika ein drittes Regulierungsziel für Aufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden einführen, nämlich neben der Stabilität des Finanzwesens und dem Verbraucherschutz eben auch die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Finanzbranche. Das ist in den USA gut gelungen. Das sollten wir hier in Europa auch machen. Wir stellen diese Forderung schon seit Jahren. Ich merke, dass sich inzwischen einige dieser Forderungen anschließen, aber ich glaube, wir haben da insgesamt noch einen weiten Weg vor uns, auch mit dem EU-Kommissar für Wirtschaft, Produktivität, Umsetzung und Vereinfachung. Aber hoffen wir, liebe Zuhörer, dass die nächste Legislaturperiode der EU etwas besser wird als die letzte. Die hat eigentlich nur bürokratische Belastungen gebracht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünsche Ihnen einen schönen Jahresabschluss, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.